Meine Brüder und Schwestern, ich bin ganz überrascht, dass Sie an solch einem Wochentag wie heute so zahlreich hier zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Oben ist alles voll, hier, Gott segne Sie alle, woher Sie auch gekommen sein mögen. Einen Tag, bevor ich mit meiner Frau diese relativ kurze Vortragsreise begann, als wir noch in Jerusalem waren, habe ich mir überlegt, ob ich nicht doch noch im letzten Augenblick diese Rundreise absagen sollte. Warum? Es ist Krieg in Israel. Zwar noch nicht offiziell, aber es ist Krieg. Unsere Jungs, unsere Söhne mussten zum militärischen Reservedienst, wurden eingezogen. Wir in unserer Redaktion, wir haben dort 27 vollzeitige Mitarbeiter. Die Männer mussten mit an die Front. Es ist Krieg. Die ganze Redaktion wurde dann nur von Frauen verwaltet. Die mussten dann die Männerarbeit tun. Es ist Krieg. Und als ich dann mit meinen Söhnen sprach, sag ich, du, ich habe gar keine Lust, jetzt diese Reise anzutreten. Meine ganze Familie, 5 Kinder, alle verheiratet, 19 Enkelkinder, einfach so zurücklassen in einer Situation im Krieg. Und dann sagten mir meine Söhne, nein, Papa, fahr du ruhig, dein Dienst ist wichtig. Was wir hier, sagten sie, dort an der Front als militärischen Reservedienst tun, das tust du in Deutschland oder in der Schweiz, wo du auch bist, in dem Aufklärungsdienst, um als Pressekorrektur das zu sagen, was normalerweise in den allgemeinen Medien nicht gesagt wird. Und das gab mir von Gott her noch zusätzlich grünes Licht, diese Reise antreten zu können und auch hier nach Düren zu kommen. Meine lieben Brüder und Schwestern, Israel aktuell. Vor etwa 3700 Jahren, plus minus, zog Jakob mit 70 Familienangehörigen nach Ägypten. Können wir in der Bibel nachlesen. Wenn meine Frau nicht, wenn wir als Familie in Jerusalem an einem Tisch sitzen und essen, dann sind wir 31 Personen. 31. Nur Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder. 31. Das heißt, Jakob zog mit 70, mit etwas mehr als doppelt so viel nach Ägypten. Eine große Familie, mehr nicht. In Ägypten wurde aus dieser Familie aber ein großes Volk. Doch kaum waren die Israeliten ein Volk, sollte es schon vertilgt werden. Denn Pharao gab den Auftrag, den Befehl, die hebräischen Knaben im Nil zu ertrinken. Er wollte das hebräische Volk, die Juden, vertilgen, kaum dass es geboren war. Und aus dieser Not heraus, und ich sage hier einmal ganz deutlich, dem ersten Holocaust begann unter Mose der 40-jährige Exodus ins gelobte Land. Genauso war es auch in unserer Generation. Wieder sollte das jüdische Volk vernichtet werden. Wieder gab es einen unbeschreibbar grausamen Holocaust. Und wieder, ihr Lieben, wurde daraus ein Exodus ins gelobte Land, wodurch Herzls Zionismus zur Staatsgründung Israels führte. In diesem Jahr feiert der Staat Israel seinen 58. Geburtstag. Wir sind noch ein junges Volk. Am Israel Chai, das Volk Israel lebt. In der Haggadah Shel Pesach liest man am Sederabend, dem Eröffnungsabend, dem festlichen Abend, bevor das achttägige Fest der ungesäuerten Brote beginnt, liest man am Sederabend folgenden Satz: Nicht nur einer stand gegen uns auf, um uns zu vernichten, sondern in jedem Zeitalter erheben sich viele gegen uns, um uns dem Verderben preiszugeben. Aber der Heilige, gelobt sei er, rettet uns aus ihrer Gewalt. Meine Brüder und Schwestern, es gab keine Generation in der Geschichte des jüdischen Volkes, wo das jüdische Volk nicht vernichtet werden sollte. Es gab keine Generation. Und doch, der Allmächtige hat das jüdische Volk bis zum heutigen Tag immer wieder herausgerettet. Auch Haman, der Minister des persischen Königs Ahasveros Xerxes, können wir nachlesen im Buch Esther, wollte das jüdische Volk vor etwa 2.500 Jahren vertilgen. Er hatte bereits alle Vorbereitungen dafür getroffen, um alle Juden, wie es dort im Buch Esther heißt, vom Erdboden zu vertilgen. Doch wir kennen das Buch Esther. Doch nicht die Juden, sondern Haman endete am Galgen. Und so wendete Gott jedes Mal für die Juden das Blatt zum Guten, denn aus der geplanten Vernichtung wurde neues Leben. Und das kennen wir als Christen auch, aus dem Tod wurde die Auferstehung. Amen. Und diese 4000-jährige Erfahrung gibt uns die Hoffnung, dass Gott, der gestern, heute und morgen und in aller Ewigkeit derselbe ist, sein Volk Israel auch in Zukunft nicht verlassen, nicht vergessen wird. Und daher, ihr Lieben, schrecken uns auch die Drohungen des iranischen Präsidenten Ahmadinejad nicht, der uns immer wieder androht, Israel von der Landkarte zu vertilgen. Diese Drohungen schrecken uns nicht. Nicht, weil wir vielleicht stärker sind als der Iran. Nicht, weil wir vielleicht besser sind als die anderen. Nicht, weil wir vielleicht Geheimwaffen haben. Nein, das gibt uns nicht den Mut, sondern das Einzige, was uns den Mut gibt, uns nicht zu fürchten, ist die 4000-jährige Erfahrung, dass Gott uns bis hierhin hindurchgetragen hat und er wird es auch in Zukunft tun. Andererseits darf uns nicht entgehen, dass sich in unserer Zeit alles auf einen gewissen Punkt hin zuspitzt. Und das ist, Lieben, die Wiederkunft Jesu Christi. Zuvor jedoch muss noch das Böse, der Sohn des Verderbens, die Menschen verführen und mittels schrecklicher Trübsale die Welt erschüttern. Und ich sage auch hier jedem Einzelnen, wo er auch sitzen mag, dennoch, ihr Lieben, dennoch, Gott, der sein Volk Israel und auch die Gemeinde Jesu bis hierhin sicher durchgebracht hat, wird uns auch in der schweren Endzeit nicht verlassen. Dessen können wir getrost und sicher sein. Von dieser Zuversicht können uns auch nicht die Katjuscha-Raketen der Hisbollahs aus dem Libanon abhalten. Wir haben mittlerweile seit Ausbruch des Krieges fielen über 3.500 Katjuscha-Raketen auf Israel. Über 3.500 Katjuscha-Raketen. Und wenn man dann merkt, was sie angerichtet haben, ist das im Vergleich zu den 3.500 Katjuscha-Raketen sehr wenig. Das heißt, Gott hält schon schützend seine Hand über sein Volk. Und dazu auch noch die Kasram-Raketen aus dem Gazastreifen. Ich selber und meine gesamte Familie, wir leben in Israel. Meine Brüder und Schwestern, Ich rede hier nicht vom Hören und Sagen. Ich bin dankbar für jeden Israel-Verein in Deutschland, der irgendwie, nicht wahr, einmal eine Stimme erhebt für Israel und vielleicht auch für Israel Geld sammelt. Doch unsere Leute geben notfalls ihr Blut her, und das ist mehr als Geld. Vor gut 42 Jahren ging ich mit meiner Frau nach Israel. Im Kibbutz, Sie wissen alle, was ein Kibbutz ist, eine jüdische Kolchose, wurde vor 40 Jahren unser ältester Sohn Aviel geboren, der heute unsere Nachrichten aus Israel-Redaktion als Geschäftsführer leitet. Ich sagte schon, wir haben 5 Kinder, Gott sei Dank, und 19 Enkelkinder. Ach, herrlich ist das, so viele Kinder zu haben und Enkelkinder. Wenn ich die Kinder hier sehe, ich packe euch hinterher alle mit ein und nehme euch mit. Wo viele sind, da passen auch noch viele hin. Ich war in den Nahostkriegen Kriegsberichterstatter. 5 Existenzkriege hat Israel in seinen nur 58 Jahren mitmachen müssen. Dazu 2 vierjährige Intifada-Terrorkriege und ebenso auch viele außen- und innenpolitische Spannungen. Soll ich Ihnen etwas verraten? Es gab in Israel nie einen langweiligen Moment. Nie einen langweiligen Moment. Wir haben uns als Journalisten immer mal so nach einem Sommerloch gewünscht, dass ein Sommerloch kommt. Sie wissen, was ein Sommerloch ist, wo man nichts passiert. Das gab es bei uns nie. Es gab nie einen langweiligen Moment. Und immer sagte man, dass die jeweilige Zeit, in der wir gerade leben, und das sagen wir auch heute, die schlimmste ist. Und dass jede der früheren 16 Knesset-Parlamentswahlen Israels die wichtigsten waren. Wieder sagte man, auch ich, dass die letzte, die 17. Knesset-Parlamentswahl in Israel am 28. März in diesem Jahr Israels entscheidendste Knesset-Wahl war. Und, meine Brüder und Schwestern, sie war es auch. Sie war es auch, denn sie hatte eine ganz merkwürdige Vorgeschichte. Ariel Sharon, unser früherer Ministerpräsident, der 1973 die rechtsorientierte Likud-Partei gegründet hatte, verließ nach dem von ihm befohlenen Rückzug aus dem Gazastreifen mit der gewaltsamen Zwangsvertreibung von 8.000 jüdischen Siedlern aus dem Gazastreifen, verließ er seine eigene, von ihm gegründete Likud-Partei und gründete Ende letzten Jahres eine Zentrumspartei mit Namen Kadima. Denn er wähnte sich nach dem gelungenen Sieg über die 8.000, und ich sage hier über die 8.000 jüdischen Siedler, nicht über Palästinenser, sondern über die jüdischen Siedler, fühlte er sich in Hochstimmung und wollte weg vom rechten Flügel, vom Vorurteil, ein Rechtsradikaler zu sein. Und seine neue Kadima-Partei, Kadima heißt vorwärts, erzielte vor den Wahlen in den Meinungsumfragen beste Ergebnisse. Man gab der Kadima-Partei von den 120 Knesset-Parlamentssitzen 48 Sitze. 48, wissen Sie, das ist in Israel ungewöhnlich viel. Ariel Sharon kam immer weiter in Hochstimmung, in Siegerlaune. Und in dieser Siegerlaune entließ er seinen Likud-Finanzminister Benjamin Netanyahu. Und viele Likud-Mitgliedern wechselten die Fronten und liefen zu Sharons neuer Kadima-Zentrumspartei über. Und das, ihr Lieben, brachte Sharon noch mehr in Hochstimmung, in Siegerstimmung. Und doch, wir wissen alle, Hochmut kommt immer vor dem Fall. Und so schrieb Sharon am 3. Januar in diesem Jahr auf einen Zettel sein politisches Zukunftsprogramm, das er nach seinem Kadima-Wahlsieg verwirklichen wollte. Er schrieb das auf den Zettel, denn am nächsten Tag, am 4. Januar, sollte er sich in Jerusalem einer ganz normalen, alltäglichen, kleinen Herzkatheteroperation unterziehen lassen. Eine ganz gewöhnliche Sache in Israel. Jährlich werden in Israel etwa 40.000 dieser Herzkatheteroperationen durchgeführt. Das ist Bagatelle. Sharon trank mit seinen beiden Söhnen, seine Frau lebt ja nicht mehr, mit seinen beiden Söhnen Gilad und Omri auf seiner Bullenzuchtfarm und Schafzuchtfarm im Negev noch ein Glas Wein. Er schrieb diesen Zettel mit diesem Politprogramm, was er vorhat. Und dann fühlte er plötzlich einen Druck auf seiner Brust. Sein Sohn Gilad brachte ihn sofort nach Jerusalem. Normalerweise wäre das nächstliegende Krankenhaus 20 Minuten von ihm entfernt gewesen in Beersheba. Seine Farm ist im Negev in der Wüste. Aber weil er am nächsten Tag ohnehin nach Jerusalem musste, um dort diese kleine Bagatelle Herzkatheteroperation zu machen, sagten, ach, wir bringen ihn gleich nach Jerusalem. Das sind 1,5 Stunden Weg. Und noch auf dem Weg schimpfte der 78-jährige Sharon, dass die Fahrt nicht nötig sei. Warum? Am nächsten Tag muss er sowieso nach Jerusalem. Dann aber brach er plötzlich zusammen. Und wie sich später herausstellte, hatte er eine Gehirnblutung erlitten. Und die Ärzte unter Leitung von Professor Felix Umansky, der auch meinen Gehirntumor operiert hatte in Jerusalem, die operierten ihn 8 Stunden lang. Doch seit dem 4. Januar liegt Ariel Sharon im Koma. Sharon wurde seither 7-mal operiert und er wacht nicht wieder aus dem Koma auf. Sein Zustand wird immer schlechter. Doch seine letzte Amtshandlung als Ministerpräsident war dieser Zettel, den er geschrieben hat mit seinem Politprogramm. Tja, und da kommt noch etwas dazu. Am Wahltag, als in Israel gewählt wurde, das Parlament, gab es in Israel eine Sonnenfinsternis von 85%. In der Türkei war es 100% dunkel. In Israel war es zu 85% dunkel. Das heißt, zu 15% schien über Israel die Sonne. Und diese 15% wurden von den religiösen Juden in Israel dahingehend ausgelegt, dass diese 15% Licht über Israel die Frommen Israels waren. Denn insgesamt mit 18 frommen, religiösen, gläubigen Juden, 18 gläubige, fromme, religiöse Juden zogen in das neue Parlament ein. Und jetzt können Sie alle nachrechnen, wir haben 120 Parlamentssitze und davon 18, das machen genau 15% aus. Also diese 15% Licht, wie die Frommen behaupten. Und Ministerpräsident Olmert, der jetzt die Nachfolge von Ariel Sharon angetreten hat, erklärte nach seinem Wahlsieg, dass er bis zum Jahre 2010 von den 240.000 jüdischen Siedlern in der sogenannten Westbank, Judäa und Samaria, ein Drittel, das heißt 80.000, zwangsvertreiben will. Die müssen die jüdischen Siedlungen verlassen. Wissen Sie, was das heißt? Ich habe die Vertreibung der 8000 jüdischen Siedler aus dem Gazastreifen mitgemacht. Das war in Israel fast ein Bürgerkrieg. Und wenn ich dann daran denke, dass dann 80.000, zehnmal mehr Menschen vertrieben werden sollen in Israel, ich kann mir das nicht vorstellen, was dann passieren wird. Und die zur Regierungskoalition gehörende Arbeiterpartei, linke Arbeiterpartei, unter Leitung von Gewerkschaftsboss Amir Peretz, forderte, um überhaupt in der Regierungskoalition teilnehmen zu können, Friedensverhandlungen mit den Palästinensern. Schön, wünschen wir uns alle. Wir wünschen uns Frieden, Frieden auch mit den Palästinensern. Doch dieser Amir Peretz hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn der neue palästinensische Hamas-Regierungschef Ismail Haniyeh, der genau am Tage der Sonnenfinsternis vereidigt wurde zum Ministerpräsident, er fordert einen Palästinenserstaat vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer. Das heißt, da bleibt für den Judenstaat nicht ein Quadratzentimeter mehr übrig. Und er erkennt nicht einmal das Existenzrecht Israels an. Und ausgerechnet dieser Amir Peretz, der Friedensverhandlungen wollte, muss nun als Verteidigungsminister diese Leute bekämpfen. Ich sage es hier einmal frei heraus, das ist Gottes Ironie. Sharons Vorname heißt Ariel. Das heißt übersetzt Löwe Gottes. Ariel Sharon war seit seinem 14. Lebensjahr, also noch vor Staatsgründung Israels, immer Soldat. Soldat, Offizier, General, Verteidigungsminister. Er war Israels Kämpfer Nummer eins. Ariel Sharon hat Israels entscheidendste Schlachten geschlagen. Und wer die Geschichte Israels kennt, besonders die Militärgeschichte, der weiß, niemand, weder die Ägypter, noch die Jordanier, noch der Iraker, noch die Syrer, niemand konnte den Löwen Gottes Ariel Sharon besiegen. Niemand. Niemand. Nur Gott konnte seinen Löwen besiegen, indem er ein ganz kleines Blutäderchen in seinem Gehirn platzen ließ. Wissen Sie, was das heißt? Wie wir alle in Gottes Hand liegen. Heute sind wir noch die Löwen, die Starken. Es liegt in Gottes Hand, nur ein kleines Blutäderchen platzen zu lassen. Tja, und das geschah. Das geschah, nachdem Sharon auf einem Zettel sein Politprogramm geschrieben hat. Und jetzt wollen Sie wissen, was da drauf stand. Auf diesem Zettel stand, kurz bevor er ins Koma fiel, da stand, dass er nach seinem Wahlsieg, Kadima-Wahlsieg, 88-92% der sogenannten Westbank, des verheißenen Landes Judäa und Samaria, um des Friedens willen an die Palästinenser abtreten will. Wissen Sie, was das heißt? Das Land, in dem wir leben, das Land Israel, ist Gottes Land, meine Brüder und Schwestern. Das jüdische Volk hat dieses Land nur gepachtet, gepachtet von Gott. Gott hat uns in seinem Wort immer wiederholt gesagt, wenn ihr nicht in meinen Geboten wandelt, werde ich euch aus diesem Lande vertreiben und unter alle Völker zerstreuen. Ihr Lieben, wir als jüdisches Volk sind Mieter in diesem Lande. Wir haben kein Recht, dieses Land zu verteilen, wegzugeben. Nicht die Palästinenser, nicht die Vereinten Nationen und erst recht nicht wir als israelisches Volk. Denn dieses Land ist Gottes Land, sein Land. Und als das geschah, dass Scharon gerade das Herzstück des Landes weggeben wollte. Ich sage es einmal so, da zog Gott die Notbremse. Ihr Lieben, jedes Auto hat zwei Bremsen, eine Handbremse und eine Fußbremse. Gott zog beide, um den ins Rasen gekommenen Zug der Rückgabe verheißenen Landes zum Stoppen zu bringen. Mit der Wegnahme von Scharon, mit der Wegnahme Scharons von der politischen Bühne, zog Gott, um in diesem Bild zu bleiben, die Handbremse. Und mit dem unerwarteten Sieg der radikalen muslimischen Hamas-Terroristen betätigte Gott die Fußbremse. Denn man hatte der terroristischen Hamas-Bewegung nur etwa 28% der palästinensischen Stimmen zugetraut. Dann aber erzielte Hamas am 18. Februar die absolute Mehrheit und stellt damit die palästinensische Regierung. Von den 132 Sitzen im palästinensischen Parlament besetzen heute Hamas-Radikale 74 Mandate. Das ist eine klare Mehrheit. Unsere Zeitschrift beschreibt sich immer als Pressekorrektur. Und das zu Recht. Wir bekommen in Israel auch immer wieder die deutschen Nachrichten. Ich lese euren Spiegel, genauso wie den Fokus. Ich sehe im Fernsehen eure Nachrichten, bin manchmal erschüttert. Das sage ich, lieber Gott, das kann nicht wahr sein, was die da berichten. Das kann nicht wahr sein. Deutsche Medien verbreiteten, dass das palästinensische Volk nichts mit den Hamas-Radikalen zu tun haben will. So hörte man, so saß man hier im Fernsehen. Ihr Lieben, das stimmt nicht. Denn die absolute Mehrheit der Palästinenser wählte Hamas. Und sie wusste, dass Hamas der Motor für den Terror gegen Israel ist und aus dem Palästinenserstaat einen Islamstaat machen will mit den strengen islamischen Scharia-Gesetzen. Damit hatte die Hamas-radikale Bewegung in der Wahlwerbung, im Fernsehen, im Rundfunk, draußen in Plakaten, auf den Straßen, in den Zeitungen deutlich geworben, ebenso, dass Hamas den Terror gegen Israel weiterführen will, weil Hamas das Existenzrecht Israels nicht anerkennt. Wissen Sie, was das bedeutet? Das palästinensische Volk wusste, wen sie wählt. Und darum sage ich hier ganz deutlich, es ist wichtig, heute eine, besonders als Christen, eine gesunde, ausgewogene, wahre, objektive Pressekorrektur zu bekommen. Und ich biete Ihnen noch einmal unsere Zeitschrift an, Israel Heute. Sie haben diesen Zettel bekommen. Rufen Sie bei uns gebührenfrei an. Ich sage Ihnen die Nummer, weil das wird da oben irgendwie aufgenommen. Wenn Sie da anrufen, geben Sie die Adresse an und Sie kriegen die Zeitschrift zugeschickt. Die Nummer ist gebührenfrei 00 800 60 70 70 und 60. Oder Sie können es auch per Post machen, NRI Jerusalem, Postfach 10117. Wir brauchen heute angesichts der endzeitlichen Geschehen eine Pressekorrektur, besonders im Licht der Bibel. Und wer die Purim-Geschichte kennt, in der Haman Israel vernichten wollte, sollte wissen, dass Haman und Hamas vom Wort her ein und dieselbe Bedeutung haben. Und da Hamas sich nach wie vor weigert, Israels Existenzrecht anzuerkennen und sich auch nicht vom Terror gegen Israel lossagt, ist der bisherige Verhandlungszug zum Stillstand gekommen. Denn Sharons Wegnahme von der politischen Bühne und die Machtübernahme durch Hamas auf der palästinensischen Seite haben die Oslo-Illusionen zerplatzen lassen. Die Ideologie des Hamas und der Hisbollahs, unserer beiden Feinde vom Süden und Norden, stammt aus dem Iran, der Heimat Hamans. Es gibt also nichts Neues unter der Sonne. Und dazu kommt, dass der eigentliche Führer der Hamas-Palästinenser, Khaled Mashal, in Damaskus lebt und von der syrischen Regierung seine Befehle bekommt. Und weil die Palästinenser von der USA und auch von der Europäischen Union keine Finanzhilfe mehr bekommen, solange sie am Terror gegen Israel festhalten und Israels Existenzrecht nicht anerkennen, tja, erhalten sie nun vom Iran, Israels Erzfeind, das Geld. Das aber bringt die Palästinenser in Abhängigkeit zu den Iranern. Meine Brüder und Schwestern, hier müssen wir beachten, dass es bei der Hamas-Regierung ja nicht um die Verweigerung diplomatischer Anerkennung Israels geht, denn die meisten arabischen Staaten erkennen Israel ja auch nicht an. Nein, hier geht es darum, dass Hamas und die Hisbollahs noch nicht einmal das Existenzrecht Israels anerkennen, das heißt nicht einmal Israels Lebensrecht anerkennen. Das heißt, Israel soll in der Tat vernichtet werden. Und damit schließt sich der Kreis der alten Feinde Israels. Und weil alles das, was ich hier bisher sagte, zu den prophetischen Aussagen der Bibel passt, sagte ich eingangs, dass diese Knessetwahlen, Parlamentswahlen in Israel, die wichtigsten waren. Denn sie brachten etwas ganz Entscheidendes ins Rollen. Ich sage es ja ganz klar, jetzt geht es aufs Ganze. Und daher muss sich Israel heute mehr als je zuvor auf den Herrn verlassen. Und daher bitte ich heute mehr denn je zuvor um Ihre Fürbitte für Israel. Und so bedeutet der Vorname unseres neuen Ministerpräsidenten Ehud Olmert, er bedeutet Ehud, das heißt der Einzige im Sinn von Adonai Echad, Adonai Ehud, es gibt nur einen. In der Hoffnung, dass unser Gott, der Einzige, durch Ehud Olmert das vollführt, was für unsere Zeit dran ist, und davon spreche ich nicht vom Krieg, sondern das, was die Bibel voraussagt. Ihr Lieben, meine Brüder und Schwestern, wir müssen uns in diesen Tagen daran gewöhnen, dass wir uns nicht immer nur die Rosinen aus der Bibel herauspicken. Die prophetischen Verheißungen für unsere Zeit, für die Endzeit, vor der Wiederkunft Jesu Christi, zeigt auch düstere Zeiten, Trübsalzeiten, Krieg und Kriegsgeschrei. Und wenn das eintrifft, ihr Lieben, dann können wir das nicht einfach mit einem Bogen wegschütteln, als gäbe es das nicht. Gottes Wort ist von der ersten bis zur letzten Seite wahr. Ich bin jetzt hier unterwegs und da muss ich zwischendurch mal irgendwo was in der Autobahnraststätte oder dergleichen essen. Da gibt es dann so eine Menükarte, eine Speisekarte. Okay, in dieser Speisekarte, ihr Lieben, da kann ich mir aussuchen, was mir schmeckt und was preislich einigermaßen verträglich ist. Aber hier, ihr Lieben, mit dem Wort Gottes kann ich das nicht. Mit dem Wort Gottes kann ich mir nicht das aussuchen und das aussuchen und das aussuchen und das andere passt mir nicht. Das, was heute geschieht, Das haben die Propheten schon vor 1000 Jahren vorausgesagt. Tja, und dann begann am 25. Juni in diesem Jahr der Krieg. Hamas-Palästinenser töteten an der israelisch-ägyptischen Grenze des Gazastreifens 2 israelische Soldaten und entführten den israelischen Soldaten Gilad Shalit. Kurz danach drangen Hisbollah-Terroristen vom Libanon aus über die Grenze in Israel ein und töteten 8 israelische Soldaten und entführten 2 Israelis, Eldad Regev und Ehud Goldwasser. Und all dies geschah, all das geschah, das wissen auch Sie, nachdem Israel total den Gazastreifen um des Friedens willen geräumt hat. Und all das geschah, nachdem auch Israel den Südlibanon total geräumt und verlassen hat, um des Friedens willen. Israel wollte damit einen Beitrag für den Nahostfrieden leisten. Das aber sahen die Araber als Schwäche Israels an und begannen ohne Kriegserklärung einen Krieg gegen Israel. Ich sage Ihnen hier ganz offen, ich bin oft genug im Libanon gewesen, mir tun die Libanesen wirklich von Herzen leid. Die libanesische Regierung hatte sich vor 6 Jahren, als die Israelis den Libanon verlassen hatten, restlos, hatte sich die libanesische Regierung per UNO-Resolution dazu verpflichtet, die Hisbollah-Terroristen im Südlibanon zu entwaffnen. Sie haben es aber nicht getan. So wurden die vom Iran gesteuerten Hisbollah-Terroristen im Libanon zum Staat im Staate. Und das erlebte der Libanon schon einmal. Ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll. Ich werde das bestimmt falsch ausdrücken. Die Libanesen sind ganz liebe Menschen. Nur eins haben sie in ihrer Geschichte noch nie. Sie haben noch nie in ihrer Geschichte ihr Vaterland verteidigt. Sie haben sich immer überrumpeln lassen. Immer. Da brauche ich nur an den schwarzen September 1975 zu denken, als die Palästinenser in Jordanien ein Staat im Staate waren und König Hussein, den man hinterher fast heilig gesprochen hat in der Welt, er hat an diesem schwarzen September 1975 innerhalb eines Wochenendes 30.000 Palästinenser umbringen lassen. Moslems gegen Moslems. Und daraufhin sind die Palästinenser in den Libanon geflohen und wurden im Libanon wiederum zum Staat im Staate. Und dann gab es diesen Krieg von 1975 bis 1982. Und wiederum mussten hinterher die von PLO-Führer Arafat geführten Palästinenser den Libanon verlassen. Aber erst nachdem, ich sage es hier mal wirklich, mir tut das Herz weh, der Libanon in Schutt und Asche zertrümmert war. Warum? Die Libanesen haben selbst nie etwas dagegen getan. Kaum haben die Libanesen wieder was aufgebaut, da kamen die Hisbollah-Terroristen. Und die Libanesen mussten sich verpflichten, diese Gruppen zu entwaffnen. Und wir kennen alle aus der Bibel, nicht wahr, das Wort, wehe, wenn wir nicht die kleinen Füchse im Weinberg von vornherein bekämpfen. Hinterher werden wir nicht mehr Herr. Die libanesische Regierung hat es nicht getan. Heute wurden die Hisbollahs ein Staat im Staate. Und wiederum liegt, mir tut's leid in der Seele, der Libanon in Schutt und Asche. Und das ist das, was heute da ist. Und auf dem G8-Gipfel in St. Petersburg haben alle Regierungschefs, alle, inklusive sogar der russische Präsident Putin die Hisbollah-Libanesen als Angreifer verurteilt und sie aufgefordert, die israelischen Geiseln freizulassen, damit Israel seine Bombardierungen aufhören kann. Denn alle waren sich einig, die Hisbollahs, die libanesischen Moslems, haben diesen Krieg begonnen. Und hier sage ich hier ganz klar, Hisbollah und die Hamas, die diesen Krieg begonnen haben, haben Israel ja nicht innerhalb einer von Israel besetzten Zone angegriffen, was man als Widerstand gegen die Besatzungsmacht hätte werden können, sondern sie sind über Israels international anerkannte Grenzen eingedrungen und haben damit gegen das internationale Recht verstoßen. Das wäre das Gleiche, als wenn morgen die Belgier kämen und würden hier in Deutschland eingreifen. Ich sagte vorhin schon, dass mir Kinder so am Herzen liegen. Ich würde euch Kinder alle mitnehmen. Wissen Sie, das Teuflische, das Satanische, das Diabolische ist an der Sache ist, dass sich die Hamas- und Hisbollah-Führer und ihre Kader mitten in Wohngebiete niederlassen und dort ihre Katjuscha-Rampen, Raketenrampen aufstellen. Und das Satanische dabei ist, dass sie Kinder zwingen, als, wie sie offiziell heißen, als Kämpfer des Heiligen Krieges Kinder, um sie herum zu sein, damit, wenn Israel sie angreift, auch Kinder dadurch umkommen. Und so missbrauchen diese frommen Moslems, so missbrauchen sie Kinder als lebende Schutzschilder. In Israel stellen sich die Soldaten vor die Kinder, um sie zu schützen. Die arabischen Terroristen verstecken sich dagegen hinter die Kinder. Und das ist der große Unterschied. Als in Haifa von Hisbollah-Katjuscha-Raketen 8 israelische Eisenbahner getötet wurden, brachten die Medien, auch hier in Deutschland nicht, nicht im RTL, nicht im ZDF, nicht sonst wo, die Medien brachten keine Toten und verwundeten Bilder dieser 8 Menschen, dieser 8 Israelis. Als aber in Beirut das Haus des Hisbollah-Führers Nasrallah bombardiert wurde und eingestürzt ist, in dem ein Kind verletzt wurde, was aus diesen Trümmern herausgetragen wurde, brachten das alle internationalen Medien. Aber sie haben eines nicht verraten, obwohl es auf dem Stirnband dieses Kindes stand, dass dieses Kind eines von den Schutzschildkindern war, die von ihren muslimischen Führern dazu missbraucht wurden, um sie herum zu sein als Schutzschilder. Das brachten die Medien nicht, obwohl es jeder hätte lesen können. Meine Brüder und Schwestern, ich bin sicher, eines hat dieser Krieg wohl erreicht, dass Scharons Plan 88 bis 92%, ebenso Olmerts Plan 88 bis 92% der Westbank, Judäa und Samaria abzugeben, vorläufig vom Tisch ist. Davon ist keine Rede mehr. Denn Israel kann es sich nicht leisten, Feinde mit Katjuscha-Raketen, die eine Reichweite haben bis zu 200 Kilometer, im Herzen Israels zu haben, nur 8 Kilometer vom internationalen Ben-Gurion-Flughafen entfernt. Und ich bitte Sie, Sie können in jedem Internet und jeder Webseite nachschlagen. Immer wenn Israel um des Friedens willen in Nahost Land zurückgab, sei es die Sinai-Halbinsel, sei es der Gazastreifen, sei es der Südlibanon, immer, danach konnten Sie die Uhr stellen, danach gab es Krieg. Und das ist unser Verhängnis. Der Hisbollah-Chef, der über 3500 Katyusha-Raketen über Israel abschießen ließ, Hisbollah-Chef Nasrallah, erklärte im libanesischen Fernsehen, dass die Schäden, die die Hisbollahs in Israel angerichtet haben, 2 bis 3 Mal schlimmer seien als das, was Israel im Libanon anrichtete. Ich glaube das zwar nicht, aber das ist so seine Propaganda. Und jetzt kommt immer wiederum das Interessante, ihr Lieben. Doch nicht nur die negativen Voraussagen der Propheten gehen vor unseren Augen in Erfüllung. Nicht nur die negativen. Gott bringt alle seine Verheißungen in Erfüllung. Die negativen wie auch die positiven, die guten wie auch die bösen. Sie gehen vor unseren Augen in Erfüllung, und das soll uns Mut machen. So wanderten seit Ausbruch des Krieges über 1800 Juden aus aller Welt nach Israel ein, um in Israel zu leben. Allein im letzten Jahr wanderten über 21.000 Juden aus aller Welt nach Israel ein, um in Israel zu leben. Nicht nur, um Israel einmal zu besuchen, sondern um in Israel zu leben mit ihren Familien. Seit Ende 1989 wanderten über 1,2 Millionen Juden aus der ehemaligen Sowjetunion in Israel ein. Und sie sind alle mehr oder weniger integriert. Wir haben Gott sei Dank in Israel keine Probleme damit. Die Juden aus den armen Ländern kamen zuerst, auch aus Äthiopien. Aber interessant, jetzt wo Israel in Not ist, in kriegerischer Not, wissen Sie, wer da kommt? Da kommen die Juden, die reichen Juden aus Amerika, aus Frankreich. Jetzt kommen sie, um in Israel zu leben. Warum? Weil sie lebensmüde sind? Nein. Weil Gott verheißen hat, dass er alle, die zu seinem Volk gehören, in den letzten Tagen, bevor der Messias wiederkommt, in das Land seiner Väter zurückbringt. Und die armen Juden in der Welt, die kommen vielleicht nach Israel, nicht wahr, weil es in Israel wirtschaftlich gut geht. Das hat keinen reichen Juden aus New York nach Israel gelockt. Jetzt, wo Israel in Not ist, jetzt kommen die Reichen. Jetzt sind wir da. Gott bringt sie alle. Und im ersten Vierteljahr in diesem Jahr besuchten international gemessen 24% mehr Touristen Israel als in der Vergleichszeit des Vorjahres. 24%. Tja, und die Deutschen sind immer ein Grämmchen mutiger. Die deutschen Touristen, die kamen sogar zu 36% mehr als im letzten Jahr. Ist das nicht toll? Ich lade Sie ganz herzlich ein, uns jetzt zu besuchen, Ferien zu machen. Wenn jetzt die Juden aus Amerika kommen, um dort zu leben, warum kommen sie nicht mal 14 Tage nach Israel, um Israel zu besuchen? Haben sie Angst? Gut, sie werden ja nicht dort oben an der libanesischen Grenze Ferien machen. Das würde ich auch nicht. Aber unten Jerusalem, das Tote Meer, Arad, wunderschön. Tja, und jetzt kommt noch der Hammer. Jedes Jahr gibt es in Berlin eine Messe, die internationale Touristikbörse, wo alle Länder der Erde, nicht wahr, ihre touristischen Sehenswürdigkeiten ausstellen. Und da gab es eine groß angelegte Meinungsumfrage unter allen verschiedenen Ländern und Besuchern und. Und gemäß mehrheitlicher Meinung auf dieser internationalen Touristikbörse in Berlin Ist Israel, gut, dass Sie sitzen, ist Israel das komfortabelste und besucherfreundlichste und, Sie glauben es nicht, das sicherste Land im Nahen Osten. Denn in Israel kam noch nie, Gott sei Dank und so möge es immer bleiben, noch nie ein Tourist durch Terror oder Gewalt ums Leben. Anders in Ägypten oder sonst wo. Also herzlich willkommen. Meine Frau lad Sie ein, zum Toten Meer zu kommen. Und sollten Sie kommen, besuchen Sie uns. Wir trinken eine Tasse Kaffee, meinetwegen auch zwei. Auch Israels Wirtschaft boomt. So stieg Israels Bruttosozialprodukt im letzten Jahr um fast 7%. 7%, wissen Sie, was das heißt? Die Amerikaner, die USA, die dümpeln bei 0,1-0,2%. Und Israels Außenhandelsbilanz stieg sogar um 14%. Und Israels Wüste wird immer fruchtbarer. Echt? Wenn ich hier in Deutschland bin, manchmal kann ich mir das Lachen nicht verkneifen. Echt, manchmal besuche ich so die Supermärkte, nicht um da was zu kaufen. Was soll ich da kaufen? Nur um zu gucken, tatsächlich, wissen Sie, hier in Deutschland, I'm sorry, dass ich lache, hier in Deutschland gibt es überall Kartoffeln aus Israel. Da sagen Sie mal, haben Sie in Deutschland keine Kartoffeln mehr? Hat nicht der alte Friedrich der Große die Kartoffeln in Deutschland eingeführt, oder? Und überall, wo ich hingehe, Edeka oder wer es auch ist, finde ich Kartoffeln aus Israel. Ich sage Ihnen ein Geheimnis. Die sind nämlich auch viel besser als die Deutschen. Weil die haben fast gar keine Haut. Sie wachsen im Sand der Wüste. Die können sie mit Haut essen. Oder Schale, wie sie das sagen. Schale kann man das gar nicht mehr nennen. Und das ist einfach, Gott tut Wunder. Und das sagt schon der Psalm 23, da heißt es, im Angesichte meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Ach ja, ich wünschte mir nur, dass das nicht im Angesicht unserer Feinde täte. Denn Neid, das erzeugt Neid und Neid ist immer die Wurzel allen Übels. Gott aber hat, und das ist das Wunderbare, in Hesekiel Kapitel 36 und Kapitel 37 verheißen, dass er simultan, gleichzeitig zur Heimkehr der Juden nach Zion und zur Urbarmachung der Wüste in Israel auch geistliches Leben aufbrechen lassen will. Das heißt simultan, zur gleichen Zeit, wenn die Juden heimkehren, und die Wüste wieder blüht. Zur gleichen Zeit lässt Gott auch geistliches Leben in Israel wieder aufbrechen. Und da heißt es dort in diesem Kapitel, ihr Berge Israels sollt wieder grünen und blühen. Und eure Früchte tragen für mein Volk Israel. Für mein Volk Israel. Soll ich es noch einmal sagen, für mein Volk Israel? Dann frage ich mich, tja, von Export ist ja dann gar nicht die Rede. Die Berge sollen ja nur Früchte tragen für mein Volk Israel. Israel exportiert aber in alle Welt seine Früchte. Weihnachten die Erdbeeren nach Deutschland, Äpfel sogar nach Dubai, in die Arabischen Emirate, Kartoffeln hierher. Wissen Sie, was das bedeutet? Überschuss. Gott schenkt überfließendes Maß. Und dann heißt es weiter, ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und euch in euer Land zurückbringen. Und jedes Mal, wenn ich dies lese, und ich habe es vielleicht schon 1000 Mal gelesen, überkommt mich ein heiliger Schauer. Denn hier sagt Gott, ich will. Gott will das. Nicht ein Zionismus, nicht ein Theodor Herzl, nicht ein Arye Sharon, nicht ein Ehud Olmert. Gott sagt, ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und euch in euer Land zurückbringen. Das sagt Gott, in euer Land zurückbringen, zurück dahin, wo sie hergekommen sind. Und sie kamen nicht aus der Ukraine, sie kamen nicht aus Polen, sie kamen nicht aus Amerika, sondern aus Eretz Israel. Und dann heißt es aber hier in diesem Vers weiter, und wenn das geschieht, ihr Lieben, dann aber will ich reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet von all euren Befleckungen und will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Das ist das, was Gott simultan tut. Das ist ein Paket. Und dies läuft jedoch nach Gottes Drei-Stufen-Plan ab. Nachzulesen in Hesekiel 37 und damit komme ich zum Abschluss. Dieser Drei-Stufen-Plan hat drei Phasen. Erstens die Einsammlung der toten Gebeine aus aller Welt. Das ist die Heimkehr der Juden nach Zion. Aus über 140 Nationen sind sie schon heimgekehrt. Die Einsammlung der Juden aus aller Welt, der sehr verdorrten toten Gebeine. 2000 Jahre waren sie verstreut unter alle Völker. Und dann, wenn sie eingesammelt sind, danach tritt die zweite Stufe in Kraft. Danach wächst Fleisch, Sehnen und Haut auf diese eingesammelten toten Gebeine, sodass sie wieder ein Körper werden, ein Volkskörper. Und das ist das, was heute geschieht. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon einmal gesagt habe. Wissen Sie, wir haben ja, die Kinder sind immer das beste Beispiel. Unsere 5 Kinder, wunderbar. Wir haben 5 Schwiegerkinder. Jeden Einzelnen hätte ich mir genauso ausgesucht. Meine Frau sicher auch. Jeden Einzelnen genauso. Tja, aber das eine Schwiegerkind kam aus Kurdistan, das andere aus Marokko, das andere aus Bulgarien, aus der ganzen Welt. Wissen Sie, was das heißt? Wie schön unsere Enkelkinder sind? Was für ein Mischmasch? Im Grunde genommen, ihr Lieben, das jüdische Volk war 2000 Jahre zerstreut unter alle Völker. Im Grunde genommen sind wir alle zueinander Ausländer. Seien Sie mal 2000 Jahre auseinander. Ausländer sind wir. Die einen sind 2000 Jahre in Marokko, die anderen sind 2000 Jahre, nicht wahr, in Kurdistan gewesen, die wilden Kurden. Und jetzt sammelt Gott sie zurück. Tja, jetzt werden wir wieder ein Volk, eine Körperschaft, ein Körper. Und jetzt, ihr Lieben, kommt die dritte Phase, die dritte Stufe. Und da heißt es zum Schluss, aber ich sage erst zum Schluss, bläst Gott seinen Geist, seinen Heiligen Geist in die wieder zum Volk gewordenen Totengebeine. Erst zum Schluss. Ich weiß, Christen möchten das immer umgekehrt haben. Zuerst den Heiligen Geist und dann das andere. Nein, Gott macht es erst so. Erst die Einsammlung der Totengebeine, die Heimkehr der Juden, dann die Volkswerdung und zum Schluss bläst Gott seinen Geist hinein. Ihr Lieben, noch sind wir als jüdisches Volk, als Israel, dem Stande nach, das heilige, auserwählte Volk, dem Zustande nach sind wir es erst dann, wenn der Geist Gottes uns alle erfasst hat. Die britische Königin Elisabeth II., als sie 7 Jahre alt war, strich ihr der Erzbischof übers Haar und fragte, wie geht es denn der kleinen Lady heute? Darauf antwortete die kleine Elisabeth ganz energisch und selbstbewusst, ich bin keine Lady, ich bin eine Prinzessin. Da schaltete sich ihre Mutter ein und sagte, halt, halt, als Prinzessin bist du geboren, aber eine Lady musst du noch werden. Ihr Lieben, und genauso ist es mit dem Volk Israel und Hand aufs Herz auch mit uns Christen. Das Volk Israel ist von Gott auserwählt. Und die Gemeinde Jesu, die Christen sind von Gott geboren. Stimmt's? Jetzt müssen wir nur noch den heiligen Zustand erreichen. Den Stand haben wir, jetzt brauchen wir nur noch den heiligen Zustand. Und darum möchte ich hier diesen Vortrag nicht abschließen mit der herzlichen Bitte, diesen Vortrag nicht nur dahingehend zu werten, dass Sie etwas Neues erfahren haben über die politische Situation in Israel. Vergessen Sie das. Wichtig ist, dass die Zeichen der Zeit, besonders das, was in Israel politisch vorgeht, Zeichen der Endzeit sind, die, wie die Bibel es sagt, wie Jesus es sagt, kurz vor seinem Kommen geschehen müssen. Das heißt, wir haben keine Zeit mehr für Glaubensspielereien. Wir haben auch keine Zeit mehr, irgendwie unsere Bekehrung, unsere Entscheidung, unser Leben ganz hundertprozentig Gott zu übergeben, hinauszuschieben. Das machen wir am Montag nach der Kirmes in Düren. Nein, jeder Augenblick ist teuer, jeder Augenblick ist wichtig. Das heißt, angesichts dieser Ereignisse, was derzeit dort in Nahost geschieht, bleibt uns nur eins übrig, meine Brüder und meine Schwestern und liebe Freunde, dass wir unser Leben mit Gott in Ordnung bringen, dass wir auch unser Leben mit unseren Mitmenschen in Ordnung bringen. Und wer sein Leben noch nicht Jesus Christus übergeben hat, ich bitte euch um Jesu Christi willen, tut es heute. Denn deutlicher können die Zeichen der Zeit nicht mehr in Erfüllung gehen. Nicht mehr. Alles, wie die Propheten es gesagt haben, geht heute vor unseren Augen in Erfüllung. Und solltest du keine Bibel haben, brauchst du nur in die Tageszeitung oder in die Medien hineinzuschauen und danach in der Bibel nachschlagen, dir eine besorgen. Und du wirst merken, alles, was die Propheten gesagt haben, geschieht heute vor unseren Augen. Die Bibel hat Recht. Und wenn die Bibel Recht hat, dann wissen wir, denn ist auch der Appell Gottes, der Aufruf Jesu Christi, dass wir unser Leben ganz ihm übergeben, notwendig und wichtig. Und das wünsche ich Ihnen. Ich möchte zum Schluss noch mit dem aaronitischen Segen abschließen, wie ich es überall tue, so in der hebräischen Sprache, wie man es ja vor 4000 Jahren gebetet hat. Es wäre schön und wichtig, wenn Sie dazu aufstehen würden. Yevarecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunneka. Yesa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Und es segne dich der Ewige und behüte dich. Es lasse der Ewige dir sein Angesicht leuchten und begnadige dich. Es wende der Ewige sein Angesicht zu dir hin und gebe dir Frieden. Himmlischer Vater, du hast uns aufgetragen, diesen Segen in diesem Wortlaut auf dein Volk zu legen. Und ich lege diesen Segen auch auf das deutsche Volk, auf diese Gemeinde, auf jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Saal war, in dieser Kirche. Ich bitte dich für jeden Gläubigen, oh Gott, dass er sein Leben ganz zubereitet, denn wir wissen alle, du kommst bald. Ich bitte dich für jeden Herr, der noch nicht dein Eigentum ist, der noch nicht weiß, dass er ein Kind Gottes ist, dass er heute, so er diese Stimme gehört hat, seine Entscheidung dazu trifft. Ich danke dir dafür im Namen Jesu. Amen.